Einen guten Abend Ihnen allen auch von meiner Seite. Herzlichen Dank für die freundliche Einladung hierher und danke für die Begrüßung. Es ist jetzt das erste Mal, dass ich über den Papst so rede. Ich rede sonst immer über andere Themen, aber ich fand es sehr anregend, jetzt auch nochmal selber zu reflektieren, was eigentlich dieses eine Jahr Papsttum bedeutet. Ich möchte heute Abend meine Ausführungen so gliedern, dass ich zunächst mal ein paar Eindrücke schildere des neuen Papstes. Dann im zweiten Schritt möchte ich ein bisschen seine jesuitischen, ignatianischen Wurzeln beleuchten. Vielleicht so, dass man ihn da auch ein bisschen mehr von seinem spirituellen Weg her verstehen kann. Und dann gibt es noch einen Exkurs über Bergoglio und die Militärdiktatur. Und dann kommt noch am Schluss etwas, was haben wir von diesem Papst zu erwarten? Vielleicht auch ein Blick ein bisschen nach vorne, wie es vielleicht weitergehen könnte. Also zunächst ein paar Eindrücke, wobei vieles, was ich jetzt sage und erzähle, kennen Sie wahrscheinlich aus den Medien, weil er ja in den Medien sehr präsent ist und fast täglich irgendwas sagt oder macht, was dann gleich wieder in den Medien steht. Vieles werden Sie kennen, aber ich greife einfach das auf, damit Ihnen da auch ein paar Bilder vielleicht wiederkommen, ein paar Erinnerungen und man so nochmal Zugang bekommt zu dieser Persönlichkeit. Papst Franziskus erscheint überall, wo er ist, als unglaublich spontan, herzlich, zugänglich, offen, freundlich. Freundlich im Sinne der Freundschaft. Er hat eine ganz direkte Sprache, eine bildhafte Sprache und er wirkt auch in der Art, wie er sich ausdrückt, zupackend und so, dass er die Wirklichkeiten ergreift und die Themen anspricht. Dann ein zentrales Anliegen, was von Anfang an sichtbar war, schon mit der Namenswahl, war diese Sorge für arme Menschen. Da kommt sein lateinamerikanischer Hintergrund natürlich zum Tragen. Die allererste Reise, die er gemacht hat, war nach Lampedusa, da an diesen Ort, wo die Flüchtlinge aufgenommen werden, wenn sie nicht ertrunken sind im Mittelmeer. Ein Ort des Schreckens eigentlich, ein Ort der Blamage für Europa und für das christliche, kultivierte, zivilisierte Europa. Dort ist er hin und hat ein Zeichen gesetzt. Und dieses Zeichen für diese armen Menschen, für die Flüchtlinge, war ihm das so wichtig, dass er das als erstes gleich gesetzt hat. Ein Eindruck ist dann im Zusammenhang damit sein einfacher Stil. Über die Kleidung wird dann viel erzählt. Das ist eine Kleinigkeit, aber ein Symbol natürlich. Und immer wieder die Zeichen, die er da setzt. Diese Woche am Montag hat er Opfer von sexuellem Missbrauch getroffen. 6 Opfer, davon 2 aus Deutschland, die extra eingeladen worden sind. Er hat mit ihnen 3 Stunden gesprochen, 3 Stunden sie angehört. Er hat selber gepredigt, selber reagiert. Es muss eine unglaublich bewegende und ergreifende Begegnung gewesen sein, von der dann nicht viel berichtet wird in der Öffentlichkeit. Und das ist besser so, aber er setzt auch damit ein sehr klares und deutliches Zeichen. In der Kommunikation ist der Papst sehr direkt. Und das unterscheidet ihn wahrscheinlich von vielen Vorgängern. Er liebt die direkte, spontane Kommunikation. Und ich möchte ein Zitat vorlesen von unserem Generaloberen in Rom, der General der Jesuiten, Pater Nicolas. Der hat vor wenigen Tagen da ein Interview gegeben in Spanien. Und da wird er gefragt, wie muss man vorangehen, um den Papst zu erreichen? Und seine Antwort: Das Beste ist, direkt anzufragen. Er ist sehr zugänglich und gesprächsbereit. Es gefällt ihm, dass man ihm etwas sagt. Er hat mir seinen Sekretär gelobt, weil der es ihm sagt, wenn er mit etwas nicht einverstanden ist. Und das gefällt ihm. Direkte Sprache, spontan und aufrichtig. Er ist sehr aufrichtig. Was wir an Nähe gewonnen haben, ist, was wir an Kenntnis der Person gewonnen haben. Es gibt nichts Verborgenes. Er ist ein transparenter Mensch. Das zu seinem Kommunikationsstil und zu seiner Persönlichkeit. Auffällig ist, dass der Papst vor allem am Anfang nicht so sehr durch große Taten gewirkt hat oder durch irgendwelche Entscheidungen, was er alles ändert in der Kirche, sondern durch Zeichen und Gesten. Das wurde dann von manchen auch kritisiert. Ja, das sind ja bloße Gesten. Was ändert er denn wirklich? Aber die Gesten wirken natürlich. Zum Beispiel hat er gleich im ersten Jahr, am Gründonnerstag, hat er nicht im Petersdom hohen Würdenträgern die Füße gewaschen, sondern ist in ein Gefängnis gegangen und hat Gefangenen die Füße gewaschen und eben auch Frauen dabei und sogar ein oder zwei muslimische Frauen. Etwas, was vorher schwer vorstellbar gewesen war. Das sind starke Gesten, die aber in der Kirche etwas verändern. Er hat auch schon an Strukturen der Kirche einiges bewegt. Zum Beispiel die Vatikanbank hat er erneuert mit einem ganz neuen Aufsichtsgremium und mit einem Versuch, transparenter alles zu machen und Strukturen einzuführen, die diese Bank nach modernen ethischen Standards arbeiten lassen soll. Das ist ja alles noch im Prozess. Oder ein zweites, die Gruppe der 8 Kardinäle aus der ganzen Weltkirche, die ihm helfen sollen bei Strukturreformen im Vatikan und in der Kirche. Er hat auch schon gesprochen von einer Dezentralisierung mancher Entscheidungsprozesse in der Kirche, glaube ich, ein wichtiges Anliegen. Und da sind wir alle gespannt, was da kommt, zum Beispiel in der Liturgie, dass nicht jede Übersetzung des Messbuchs in Rom approbiert werden muss, wo irgendwelche Sprachen von Kiswahili niemand kennt, sondern dass man das in der lokalen Kirche auch eigenverantwortlich machen kann, solche Dinge. Gerade in Deutschland ist die Neufassung des Messbuches seit Jahren blockiert, weil von Rom kommen Vorgaben, die fast nicht erfüllbar sind und man kommt da einfach nicht weiter. Da hat er schon Ankündigungen gemacht und man wartet darauf, wie das weitergeht. Dieser Papst hat sicher im Vergleich zu den Vorgängern weniger Sorge um die rechte Lehre und um die rechte Liturgie. Die Doktrin, die früher doch sehr im Zentrum stand, und die gepflegte Liturgie, die auch eher traditionell erneuert worden ist vom vorigen Papst, die sind ihm weniger wichtig. Und man spürt, wenn man ihn sieht im Fernsehen, wie er Liturgie feiert, merkt man, dass er da ein anderes Verständnis hat, sehr einfach und sehr aufs Wesentliche konzentriert, mit sehr viel innerer Bewegtheit, aber die äußeren Dinge sind ihm weniger wichtig. Es gibt bestimmte Gruppen in der Kirche, die das stört und die dann kritisieren und die da sehr viel auch schon gegen ihn arbeiten und gegen ihn schimpfen, weil er die Doktrin und die Liturgie zu wenig pflegen würde. Dann seine öffentlichen Äußerungen. Berühmt geworden ist das Interview, das er im Sommer letzten Jahres mehreren Jesuitenzeitschriften gab. Da hat er sehr persönlich gesprochen und hat seine eigenen Wurzeln im Orden auch thematisiert. Ich möchte da nachher auch etwas daraus Ihnen vorlesen. Das hat Furore gemacht, dieses Interview, weil er mit einer Offenheit persönlich spricht und seine Anliegen formuliert, wie es das vorher so nie gab. Dann sein apostolisches Schreiben, Evangelii Gaudium. Es ist lang, es ist nicht so ganz leicht lesbar. Er hat eine sehr eigene Diktion, die sehr von seinem lateinamerikanischen Kontext herkommt, die auch schwer übersetzbar ist vom Spanischen ins Deutsche, aber wo er Dinge auf den Punkt bringt, die er eigentlich, sagen jene, die ihn kennen, schon Jahrzehnte vorher immer wieder eingebracht hat. Es sind seine quasi Ansprachen, Reden, seine Anliegen, die er auch als Kardinal von Buenos Aires immer wieder hatte. Das vielleicht berühmteste Zitat daraus möchte ich Ihnen kurz vorlesen. Das, was auch am meisten zitiert worden ist. Da heißt es, Brechen wir auf, gehen wir hinaus, um allen das Leben Jesu Christi anzubieten. Ich wiederhole hier für die ganze Kirche, was ich viele Male den Priestern und Laien von Buenos Aires gesagt habe. Mir ist eine verbeulte Kirche, die verletzt und beschmutzt ist, weil sie auf die Straßen hinausgegangen ist, lieber als eine Kirche, die aufgrund ihrer Verschlossenheit und ihrer Bequemlichkeit, sich an die eigenen Sicherheiten zu klammern, krank ist. Ich will keine Kirche, die darum besorgt ist, der Mittelpunkt zu sein und schließlich in einer Anhäufung von fixen Ideen und Streitigkeiten verstrickt ist. Das ist eine sehr klare Kritik auch an der Kirche und an dem, worum die Kirche kreist und was sie bewegt und wie sie sich verstrickt in Dinge, die dieser Papst vom Evangelium her selbstverständlich für unwichtig hält. Und noch ein Eindruck, das Letzte, was ich erwähnen möchte. Dieser Papst begeistert die Menschen in aller Welt. Der Zulauf zu seinen Audienzen, zum Beispiel in Rom, ist enorm. Er ist noch viel größer als bei seinen beiden Vorgängern, bei denen er ja auch schon ganz enorm war. Der Zulauf ist unglaublich. Und interessant ist, dass er nicht nur Katholiken begeistert und sozusagen da neu eine Freude an der Kirche und am Glauben weckt, sondern dass viele Nicht-Katholiken sehr stark auf ihn sich orientieren und ihn auch als neue Autorität und als moralischer Führer in der Welt anerkennen. Auch das ist ganz erstaunlich, wie er das schafft, in seiner Persönlichkeit das zu verbinden, das Kirchliche und das Nichtkirchliche. Das liegt an seiner Glaubwürdigkeit und an seiner Botschaft. Jetzt ein paar Bemerkungen zu seinen jesuitischen oder ignatianischen Wurzeln. Ich nenne sie lieber ignatianisch, weil der Jesuitenorden ist von Ignatius gegründet worden und der Geist, der kommt eigentlich vom Gründer her und daher ignatianisch. Zunächst, dieser Papst lebt, den Eindruck hat man, aus den Exerzitien. Und wir Jesuiten, die wir ja alle durch diese Schule gegangen sind und gehen, wir spüren da vielleicht nochmal besonders auch eine Nähe zu ihm, von ihm zu uns und von uns zu ihm. Geist der Exerzitien, was heißt das? Es ist eine bestimmte Weise, mit Texten der Heiligen Schrift zu meditieren, sie zu betrachten, ihre Botschaft aufs eigene Leben anzuwenden und damit in ein sehr persönliches und sehr tiefes, sehr existenzielles Beten zu kommen. Auch eine eigene Weise der Bibelauslegung, wie man auf eine sehr spontane und tiefe Weise noch einmal die Botschaft der Bibel für sich selber entdeckt, daraus für das eigene Leben Anregung, Weisung, Frucht zieht und sie dann auch eben auslegt und umsetzt für andere. Der Geist der Exerzitien ist auch der Geist dieser sogenannten Unterscheidung der Geister, eine Lehre des heiligen Ignatius, dass man, wenn man in die Stille geht und ins Gebet und Exerzitien macht, dass man dann innere Regungen spürt, die dann in Gang kommen. Regungen, spanisch mociones, also der Geist bewegt da im Herzen Gedanken, Gefühle, Sehnsüchte, vielleicht auch Ängste, Dinge, die einen ziehen, Dinge, die einen locken, Dinge auch, die einen abwehren. Und diese Geister, die sich da bewegen, die einen vielleicht zu Gott hinziehen, vielleicht auch mal zu Gott weg, von Gott wegführen, diese gilt es wahrzunehmen, zuzulassen, anzuschauen, sie ganz ehrlich zuzulassen, auch wenn manchmal Dinge drin sind, die einem persönlich nicht schmecken, die man nicht mag, Dunkles aus dem eigenen Leben. Und dann diese Regungen, Motiones, er nennt sie eben dann auch Geister, zu unterscheiden. Was ist etwas, was vom guten Geist kommt, vom Heiligen Geist, wo mir Gott etwas mitteilen will, etwas sagen will, mich führen will? Und was kann vielleicht von einem Abergeist oder einem bösen Geist, einem Dämon kommen, das mich führt in eine unheile Richtung, in eine verkehrte Richtung? Durch dieses Wahrnehmen dessen, was in der Seele passiert, entdeckt man, wie der Geist wirkt, lässt sich von ihm führen und den Abergeist weist man dann zurück. Und das ist letztlich diese innere geistliche Lebensform, wo alles, was jemand macht, auch jemand, der viel Verantwortung hat, auch ein Papst, dann eben aus diesem Gebet heraus, aus dieser Begegnung mit den Geistern heraus gestaltet wird. Das ist eigentlich der Kern der Exerzitien. Und Papst Franziskus in seinem Exerzitienweg hat eben, glaube ich, das Zentrale erlebt, nämlich die Christusbeziehung so zu vertiefen und sein Leben so in die Nachfolge zu stellen, dass er daraus seine Sendung, sein Auftrag, sein Arbeiten, sein Entscheiden, alles, was ihm wichtig ist, herauszieht und herausgestaltet. Dann etwas weiteres zu den ignatianischen Wurzeln. Jesuiten sind von ihrer Spiritualität her keine Ordensleute, die sich in Klöster zurückziehen und eine Mauer drumherum bauen und dann in dem Kloster in der Stille und im Schweigen Gott suchen, sondern es sind Ordensleute, die einen anderen Weg gehen, nämlich sich hinaussenden zu lassen in die Welt und der Welt zu begegnen, den Menschen zu begegnen, sehr direkt, auch sich dem Lauten und dem Schrillen und dem Kranken und Kaputten sich auszusetzen und darin von Gott eine Sendung zu sehen und die dann zu verwirklichen. Das ist herausfordernd, das ist nicht einfach, aber der Papst hat sich eben schon jahrzehntelang, seit er diesen Weg gegangen ist, dem ausgesetzt. Er ging auch als Kardinal von Buenos Aires, blieb er nicht nur in seiner Kathedrale oder in seinem Bischofshaus, sondern ging in die Viertel der Armen zu den Armen hin, begegnete ihnen, redete mit ihnen, machte ihnen kleine Geschenke, oft mehr symbolisch, aber schon das ist ja sehr viel. Hinausgehen in die Welt. Wichtig ist dabei, ich nenne es mal das Realitätsprinzip, dass man die Realität wahrnimmt, wie sie ist. Auch wo sie unschön ist, wo sie einem nicht gefällt, das Kranke, Kaputte, Ungerechte, Schmutzige in der Welt und dorthin geht und sich dann darum sorgt, um die Menschen und ihnen versucht so zu helfen, dass sie besser leben können. Es gibt in seinem Schreiben hier, Evangelii Gaudii, gibt es einen Abschnitt, der heißt, die Wirklichkeit ist wichtiger als die Idee. Was er da schreibt, ist ganz interessant. Die Wirklichkeit ist wichtiger als die Idee. Man muss die Wirklichkeit anschauen und von der Wirklichkeit ausgehen, indem man sie studiert, ernst nimmt, reflektiert, auch mit wissenschaftlichen Methoden und Kriterien und dann aus diesen Reflexionen heraus dann etwas, eine Aktion auch gestaltet. Die Wirklichkeit wahrnehmen, dann Ziele formulieren, was man wie verändern will und dann die Wirklichkeit auf die Ziele hin verändern. Das ist ignatianisch. Für diejenigen, die es noch etwas geistesgeschichtlicher haben wollen, Papst Benedikt kam von Augustinus her. Er war mehr ein Platoniker von seiner ganzen Philosophie und seinem ganzen Ansatz her. Platoniker heißt, für diejenigen, die es kennen, die Ideenlehre. Man hat Ideen, Ideale, die Theoria, die Schau der Wahrheit. Die Wahrheit spielt bei ihm eine große Rolle in seiner Verkündigung. Und man hat dann diese Ideen und Ideale und nachher schaut man auf die Wirklichkeit und die Wirklichkeit fällt halt ab von den Idealen und dann leidet man darunter und versucht dann, die Wirklichkeit auf die Ideale hin zu verändern. Papst Franziskus kommt aus dem Jesuitenorden, da haben die Jesuiten früher sehr viel Scholastik studiert. Thomas von Aquin, Rückgang auf Aristoteles letztlich. Und da ist, das ist jetzt sehr vereinfacht natürlich und ein bisschen überzeichnet, aber da ist mehr dieser erste Zugang zur Wirklichkeit da, Aristotelismus, und über das Studium, auch empirisch, mit den empirischen Wissenschaften, der Realitäten entsteht ein Zugang zur Welt und über den heraus fängt man dann an, Welt zu gestalten und zu verändern. Und dass sich Papst Franziskus gerade nach Franz nennt, ist auch da kein Zufall, weil genau da ist diese Schiene vom Franziskanischen her deutlicher zu sehen. Ein weiterer Punkt, in der Einleitung wurde schon erwähnt, Glaube und Gerechtigkeit. Die Jesuiten haben seit den 70er Jahren ihre Sendung versucht neu zu definieren. 70er Jahre, das war der große Aufbruch mit einem starken Einfluss auch der Befreiungstheologie und haben dann formuliert ihre Sendung als Einsatz für Glaube und Gerechtigkeit. Nicht nur Glaube, wir verkündigen den Glauben, dass die Menschen an Gott glauben, sondern wir setzen uns für Gerechtigkeit ein, soziale Gerechtigkeit, auch ganz profan und weltlich, wenn man so will. Und beides hängt sehr eng innerlich zusammen. Eine Verkündigung des Glaubens kann nur dann glaubhaft sein und wirksam sein, wenn ein Einsatz für die Gerechtigkeit dazukommt. Und der Einsatz für die Gerechtigkeit kommt selbstverständlich aus dem Glauben heraus, dass Gott eine gerechte Welt will. Und das sagt das Alte Testament und das sagt das Neue Testament, das sagt unser Glaube schon immer. Also Glaube und Gerechtigkeit, beides, das eine nicht auf Kosten des anderen weggelassen, aber beides verschränkt und miteinander und als eine Sendung. Es ist die Sendung auch zu den Armen, für die Armen, auch mit dem Willen, gesellschaftliche, wirtschaftliche Strukturen zu schaffen, die Armut schrittweise überwindet. Und in Lateinamerika ist das Thema alles noch mal viel dringlicher und viel wichtiger als bei uns, wobei es bei uns natürlich auch schon ein zentrales Anliegen ist. Glaube und Gerechtigkeit zu den Armen, für den Frieden und dann, wie der Papst auch sagt, immer an die Grenzen gehen, an die Grenzen der Kirche, da wo kirchliches Leben aufhört, und das Leben dann ganz profan, säkular ist und vielleicht auch kaputt und krank ist, an die Grenzen gehen und manchmal über die Grenzen hinausgehen zu den Menschen, um der Menschen willen. Auch das eine ganz alte jesuitische Selbstverständnis, dieses an die Grenzen und darüber hinaus zu gehen. Dann ein weiteres Moment, da merkt man, dass er Ordensmann ist. Papst Franziskus will unter den Menschen leben, nicht im Papstpalast ganz alleine, sondern in der Casa Santa Marta bei Menschen, wo immer Gäste sind und wo er mit Menschen ständig im Kontakt ist und in Beziehung. Er ist Jesuit und kein Mönch, wobei Mönchtum ist was Wunderbares, aber er ist Jesuit und lebt diese Berufung her. Er will in Gemeinschaft sein, mit den Menschen ständig in Kommunikation sein. Und das auch in einem persönlich bescheidenen Stil. Das gehört für ihn wesentlich zusammen. Das eine geht nicht ohne das andere. Dann sein Leitungsstil. Er schreibt in diesem Interview, oder er sagt das, es wird dann aufgeschrieben, dass er als Provinzial, er war sehr jung Provinzial der argentinischen Jesuitenprovinz mit 36, in einer ganz schwierigen Zeit in der Militärdiktatur, er schreibt, dass er damals sehr schroff mit den Menschen umging, schnell entschieden hat und autoritär war. Diese Worte kommen direkt von ihm selbst so formuliert. Man wundert sich, wie jemand das von sich so sagen kann in dieser Öffentlichkeit. Schroff, autoritär. Er war jung, wahrscheinlich hat er sich unter Druck gefühlt in einer ganz schwierigen politischen, kirchlichen Situation. Und hat dann schnell und hart entschieden. Und das sieht er sehr kritisch. Und er sagt, heute mache ich das ganz anders. Heute, das hat er eben gelernt über die Jahre oder Jahrzehnte, heute will er sich breit beraten. Das ist auch sehr jesuitisch. Konsultieren, sehr breit hören, Meinungen, auch widersprechende Meinungen. Auch Dinge, die ich nicht gerne hören mag, höre ich mir an. Lass mein Bild von Wirklichkeit verändern durch das, was ich höre. Und mit den Beratern zusammen unterscheidet man die Geister. Was bewegt uns? Was treibt uns? Wohin treibt es uns? Und warum wohin? Und ist das richtig oder falsch? Und dann erst wird nach Abwägen, nach Abwarten, nach einem genauen Hinspüren, wird entschieden. Er hat das gelernt. Und er selber ist da einen Weg gegangen, und es ist sehr beeindruckend, wie er das selber öffentlich so sagt. Denn die meisten großen Führungsleute, die geben sich halt als perfekt hin und würde nie zugegeben, dass sie früher was falsch gemacht haben oder Fehler gemacht haben oder dass sie erst Dinge lernen mussten. Also dieser Leitungsstil, den er erst gelernt hat. Übrigens, sein Bild im Jesuitenorden war gar nicht so positiv, eben deswegen. Und deswegen sind wir selber am meisten überrascht, was dieser Papst jetzt in der Öffentlichkeit für ein Bild abgibt, weil er doch anders ist, als wir ihn zunächst eingeschätzt haben. Das ist auch erstaunlich und wirklich ein Wunder. Ein letztes zu diesen ignatianischen Wurzeln. Papst Franziskus hat immer wieder einen ersten Gefährten von dem heiligen Ignatius, nämlich Peter Faber, öffentlich dargestellt und in den Mittelpunkt gestellt. Er hat ihn auch im Dezember in einem schnellen und überraschenden Akt heilig gesprochen. Selig gesprochen war er schon lange, aber er hat ihn dann heilig gesprochen. Peter Faber war ein enger Freund und Gefährte von Ignatius. Peter Faber war ein Bauernjunge aus Savoyen, der dann sehr begabt war, Priester wurde und der erste Priester unter den Jesuiten und dann in die jesuitische Gemeinschaft kam und sie mitgegründet hat. Er war ein sehr, sehr frommer, geistlicher Mann, einer mit einem hohen Gespür für die Unterscheidung der Geister. Ignatius sagt, er war der beste Exerzitienbegleiter, den es gab unter den ersten Jesuiten. Er war ein bedeutender Theologe, obwohl er nie als solcher öffentlich aufgetreten ist. Und Peter Faber ist dann vom Papst relativ bald nach der Ordensgründung mit Aufträgen quer durch Europa gesandt worden, mit diplomatischen Aufträgen und eben als Seelsorger. Er kam auch nach Deutschland, er war in Mainz, er war in Köln. Immer nur kurze Zeit, ein paar Wochen oder ein paar Monate. Seine diplomatischen Aufträge sind fast alle gescheitert. Aber er hat einen unglaublichen Eindruck als Prediger und als Seelsorger hinterlassen. Und die Menschen haben sich da umgekehrt, obwohl da nur einer von der Fremde hereinkam, kaum Deutsch konnte. Lateinisch hat er geredet. Und die Menschen hat das unglaublich bewegt und sie haben sich umgekehrt. Diesen Peter Faber hat er nun heilig gesprochen und erwähnt ihn immer wieder als Vorbild. Und man hat ihn dann gefragt, Heiliger Vater, was ist denn an diesem Peter Faber für Sie so besonders? Und das möchte ich jetzt kurz vorlesen, was er darauf antwortet. Ganz knapp ein paar Punkte. Das ist in dem Interview hier mit Spadaro von den Jesuitenzeitschriften. Er sagt, der Dialog mit allen, auch mit den Fernstehenderen und Gegnern. Klingt sehr einfach, aber ist gar nicht so ohne. Dialog mit allen, auch mit Fernstehenderen und Gegnern, mit denen zu reden und in einen Dialog einzutreten, ist mancherorts in der Kirche gar nicht so verbreitet. Bis heute nicht. Damals nicht und bis heute nicht. Und er hat mit Protestanten damals Gespräche geführt, Dialoggespräche. Und bei dem vergifteten Klima damals muss man sich vorstellen, was das bedeutet. Also der Dialog mit allen, auch mit Fernstehenderen und Gegnern. Zweitens, die schlichte Frömmigkeit. Schlichte Frömmigkeit, ich deute es, diese Reduktion auf das Wesentliche. Und das Wesentliche ist immer einfach. Nicht kompliziert und verstiegen, sondern einfach. Und darauf reduziert vom Kern her das Ganze zu betrachten. Vielleicht eine gewisse Naivität, sagt der Papst, eine gewisse Naivität. Manchmal muss man, wenn man Neues anpacken will in der Kirche, ein bisschen naiv sein, denn sonst hätte man zu viele Bedenken und zu viele Einwände und es wäre alles viel zu kompliziert und man würde nie auch nur anfangen. Eine gewisse Naivität. Dann die unmittelbare Verfügbarkeit. Das ist eine zentrale jesuitische Tugend. Verfügbarkeit, Disponibilität, Sendbarkeit zu den Sendungen, die jetzt gerade dran sind. Also man ist offen für die Wirklichkeit, nehmt wahr, was ist jetzt dran, und dann geht man hin und macht das. Verfügbarkeit. Auch geografische Mobilität, man geht von einem Ort zum nächsten, macht immer wieder anderes, schaut neu die Wirklichkeit an, passt sich an und ist verfügbar für das, was jetzt gerade gefordert ist. Seine aufmerksame innere Unterscheidung, das ist, was ich vorhin gesagt habe bei den Exerzitien, innere Unterscheidung der Geister vom Inneren her, wenn ich meine Gefühle und Strebungen und Gedanken und Sehnsüchte und Wünsche, wenn ich die klar wahrnehme und verstehe und deute und daraus lebe, dann kann ich auch gut für andere entscheiden. Die Tatsache, dass er ein Mann großer und starker Entscheidungen war, großer und starker Entscheidungen, also hinstehen und, wenn es sein muss, etwas entscheiden, auch wenn nie alle zufrieden sein werden, auch wenn man immer mal wieder kritisiert wird, auch wenn es immer Gegnerschaft gibt, Spaltungen manchmal, aber große und starke Entscheidungen. Und dann das Letzte über Peter Faber: zugleich war er fähig, so sanftmütig zu sein. Sanftmütig, zweimal kommt das Wort. Italienisch dolce, also eigentlich süß. Und sanftmütig meint wohl, dass er zart sein konnte, dass er auch mal nicht starke Entscheidungen fällte und schon gar nicht autoritär, sondern dass er auch sich zurückhalten konnte, mal etwas nicht entscheiden, sondern laufen lassen, zulassen und mit Sensibilität und Feingefühl und Sanftheit die Dinge begleiten. Und die größte Kunst dürfte wohl sein, zu sehen, wo man eine starke Entscheidung zu fällen hat und wo man sich sanftmütig zurückzuhalten hat. Das ist, glaube ich, diese große Kunst der Unterscheidung der Geister. Papst Franziskus lobt das bei Peter Faber, und indem er das so lobt und das als Vorbild hinstellt, glaube ich, sagt er was über sich selbst. Und in diesem Sinne kann man das, glaube ich, auch zitieren als etwas, was dem Papst sein eigenes Ideal ist an geistlicher Führerschaft. Und der Papst ist ein geistlicher Führer der Christenheit und der Menschheit. Gut, so viel mal zu diesen ignatianischen Wurzeln. Jetzt ein kleiner Exkurs: Franz Jalitsch und die Militärdiktatur. Als am 13. März letzten Jahres das Konklave war und dann weißer Rauch kam, saß ich mit noch einem Mitbruder in München vor dem Fernseher abends, und man hat eine Stunde lang gewartet, bis es endlich kommt, waren alle etwas ungeduldig schon, und als dann Jorge Bergoglio angekündigt worden ist und herauskam, waren wir erst einmal ziemlich nicht nur überrascht, sondern schockiert. Warum? Weil wir die ganze Geschichte vorher mit der Militärdiktatur natürlich wussten. Im Orden war das überall bekannt. Es gibt in Deutschland einen ungarischen Jesuitenpater, Francisco Jalitsch, der in Oberfranken lebt, in einem kleinen Exerzitienhaus. Er ist mittlerweile 85 Jahre alt. Der war in der Militärdiktatur in Argentinien, war da Professor für Theologie, spiritual auch. Er ist in dieser Zeit, in dieser politisch aufgewühlten Zeit, ist er aus dem noblen Jesuitenkolleg ausgezogen in ein Barrio, also ein Armenviertel, und hat dort mit noch einem anderen zusammen unter Armen gelebt. Und das als bewusstes Zeichen und als bewusste Sendung. Das war politisch höchst verdächtig, der wurde sofort für einen Kommunisten dann erklärt. Und die Militärdiktatur, die natürlich sehr rechts war, die hat Kommunisten verfolgt. Franz Jalitsch ist dann überfallen worden mit seinem Mitbruder zusammen, und die wurden ins Gefängnis gesteckt. Er war 9 Monate an einem unbekannten Ort verschleppt und 9 Monate mit verbundenen Augen, verbundenen Händen, und hat jeden Tag darauf gewartet, dass sie ihn abholen und umbringen. Jeden Tag. Verbundene Augen, verbundene Hände, 9 Monate lang. Man kann sich das vorstellen. Er kam schließlich frei, ist dann aus Argentinien raus, erst in die USA und später kam er nach Deutschland. Er hat meditiert, sagt er, also eine kontemplative Gebetsweise gepflegt, die hat ihm während der Gefangenschaft geholfen und später auch dieses schwere Erlebnis, traumatische Erlebnis zu verarbeiten und zu überwinden. Heute ist er ein gesuchter und bekannter Exerzitienleiter in Deutschland und zum Teil in der ganzen Welt. Jetzt ist er schon älter und macht nicht mehr so viel. Ich sage ihm das immer, er soll nicht so viel machen, weil er 85 ist. Aber er ist eine ganz bekannte Persönlichkeit. Er hat geschrieben in einem Buch, dass er eben in Argentinien angezeigt worden ist von seinem Oberen und deswegen verschleppt worden ist. Und das ist ein schwerer Vorwurf gegen Bergoglio, der Provinzial damals. Diese Vorwürfe hat er mehrfach wiederholt. Und die waren natürlich, in Wikipedia standen sie bereits bei der Papstwahl, aber von den Kardinälen hat es keiner gelesen. Das war natürlich in den Wochen nach der Papstwahl sofort in der Presse. Sofort überall in der Presse. Pater Jalic war in den Tagen danach Gott sei Dank nicht zu Hause, wo er war, weil die Weltpresse ihn überfallen hat. Die sind dahin gereist und haben das Haus belagert und wollten den vor die Flinte kriegen, dass er was sagt. Er war Gott sei Dank verreist, war irgendwo im Verborgenen und da blieb er auch. Und wir haben ihn geschützt und abgewehrt, die ganzen Nachfragen, die dann kamen, sehr aggressiv, auch bei uns, aus Argentinien und aus USA und aus Italien, überall her. Wir haben das abgewehrt und später ist dann die Welle abgeflaut und so weiter. Was war da jetzt wirklich? Das ist eine große Frage. Heutzutage ist es aus der Presse draußen, das Bild des Papstes ist so positiv, dass sich keiner mehr dafür interessiert, aber in den ersten Wochen war es ein großes Drama um diese Sache. Ich deute das so, der Provinzial Bergoglio damals hat versucht, für verschleppte Ordensleute, Schwestern, Patres, auch seine eigenen Jesuiten, Mitbrüder, hat er versucht, natürlich Gutes zu tun. Er hat Kontakte auch gehabt in die politischen Verantwortlichen hinein. Und in einem System von Korruption und Lüge, Diktatur, da ist alles, was man macht, kann richtig und falsch sein. Er selber hat sich nie groß geäußert zu dem ganzen Thema. Da war er klug genug dafür. Andere haben sich geäußert, haben die Hand für ihn ins Feuer gelegt auch. Und ich vermute, dass er selber immer wieder versucht hat, Gutes zu tun für die Leute. Und manchmal ging der Schuss nach hinten los. Und die Informationen, die er hatte, wurden missbraucht, um den Verschleppten noch Schlechteres zu tun. Und dann war vieles, was er getan hatte, missdeutbar. Und es wurde missdeutet. Ich vermute, wir heute können uns hier überhaupt nicht vorstellen, was das Leben in einer solchen korrupten, verlogenen politischen Situation bedeuten mag. Wir können uns das überhaupt nicht vorstellen. Und in diesem Sinne gab es dann eben diese Vorwürfe. Pater Jalic hat selber sich mit dem, was da war, traumatische Erfahrungen, auch mit Fantasien, die dann zum Teil nicht kohärent waren, durcheinander gingen. Er hat sich mit dieser Wirklichkeit versöhnt, hat gesagt, wenn da was war, habe ich ihm das vergeben. Er hat das auch öffentlich erklärt dann. Die Erklärung haben wir dann gemacht bei uns in der Presseabteilung und die war dann in der ganzen Weltpresse sofort wieder. Es ist unglaublich, was für eine Wirkung das hat. Er selber sagt, er ist damit versöhnt und man kann dem Papst letztlich nichts Konkretes vorwerfen. Und ich vermute, so wie ich ihn einschätze, er hat aus einer guten Intention Dinge gemacht, die dann zum Teil eine schlechte Wirkung hatten, was man nicht immer verhindern kann in so einem System. Wir sind heilfroh, dass das vorbei ist und der Papst jetzt macht eine so gute Arbeit. Ich glaube, dass man wirklich sagen kann, da hat auch Gott ihn geführt über sehr schwierige Wege mit Ambivalenzen, mit Problemen, aber er hat ihn da durchgeführt. Bergoglio hat Lebenserfahrung gewonnen, hat was gelernt und dadurch hat er jetzt diese ganz unglaubliche Ausstrahlung als Papst. So viel dieser kleine Exkurs. Jetzt noch eine letzte kurze Einheit. Was ist von diesem Papst noch zu erwarten? Was ist noch zu erwarten? Das Erste, was wir hoffen, ist, dass er lange leben möge und noch viel Kraft habe. Er ist ja ein bisschen gesundheitlich auch eingeschränkt, wie Sie wahrscheinlich wissen. Dass er dieses Werk, was er jetzt in einem Jahr begonnen hat, dass er das Durchhaltevermögen hat, da über noch einige Jahre hinweg wirklich mit Kraft und Energie das weiterzuführen. Denn sonst ist die Gefahr, dass das allzu schnell wieder verpufft, klar. Er hat Strukturreformen angefangen, die hoffentlich greifen. Wir hoffen, dass er damit auch weitergeht und weitermacht. Ich habe schon erwähnt, eine gewisse Dezentralisierung bei manchen Dingen. Man könnte anderes erwähnen, zum Beispiel die Frage der Bischofsernennungen, dass auch da die Kirche eine Kultur entwickelt, die mehr auf die Ortskirche hört und die Bedürfnisse und Vorschläge der Ortskirche, die ja auch hoffentlich vom Heiligen Geist geführt werden. Der Heilige Geist, sagt Ignatius, wirkt nicht nur oben, sondern auch unten. Dass sie da mehr hören und dass das besser geht. Natürlich können solche eingeschliffenen Prozeduren wie die Bischofsernennungen können nicht von heute auf morgen umgekrempelt werden. Das ist klar. Und auch ein Papst selber ist ja als alleinige Person da oben überfordert, alle Dinge selber persönlich dann anders zu machen. Aber also da ist zu hoffen und zu erwarten, dass er die Kraft hat und die Zeit hat, noch die Dinge sicher schrittweise langsam weiterzuführen. Es gibt in der Kirche Leute schon, die sagen, naja, also den werden wir auch noch aussitzen. Ja? Gibt es. Im Vatikan natürlich, aber auch anderswo. Und das ist, glaube ich, die schlechteste Haltung, die man haben kann. Es ist auch eine Form von Ungehorsam. Und gerade die, die ihn zu links finden, das sind ja die, die vor allem auf den Gehorsam Wert legen, in der Regel. Und dann aber, wenn der Gehorsam etwas von ihnen verlangen würde, was sie nicht wollen, dann nicht sehr gehorsam sind, nicht wahr? Dann ein zweiter Punkt, was von ihm zu erwarten ist. Die Gesten, die er setzt und den neuen Stil, den er bringt, der verändert etwas. Der verändert etwas in der Kirche und zwar tiefgreifend. Ich glaube, ein nächster Papst, wann immer er kommen mag, wird hinter manchem, was dieser Papst neu gesetzt hat, nicht mehr zurück können. Da sind ein paar neue Stilelemente gesetzt worden, neue Akzente, die sind auch so akzeptiert und so geradezu begierig aufgenommen worden von der Kirche, dass man dahinter nicht mehr zurück kann. Ich glaube, da dürfen wir sehr dankbar sein und auch das Vertrauen haben, dass da Dinge weitergehen. Dann die Frage, die man in Deutschland immer stellt, wie ist das mit dem, wo man bei uns schon so lange Reformbedarf sieht in der Kirche? Also die Frage des Zölibates, des Frauenpriestertums, der Demokratisierung der Kirche oder einer gewissen Demokratisierung der Kirche. Wie steht es damit? Ist da etwas zu erwarten von diesem Papst? Ich glaube, dass dieser Papst, wie viele andere führende Leute in der Weltkirche, wenig Sensibilität hat für diese Probleme. Es sind Probleme und Erwartungen, die doch sehr stark in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, im angelsächsischen Raum kommen, aber die schon in den romanischen Ländern, in Europa und erst recht in Afrika, in Lateinamerika und sonst wo wenig kommen, die kaum kommen. Da müssen, glaube ich, wir Deutsche einfach uns auch ein Stück zurücknehmen und sagen, unsere Themen, die wir so als drängend manchmal empfinden und dann auch vorbringen, die werden anderswo so nicht empfunden und so nicht vorgebracht. Also ich vermute, dass von diesem Papst in der Hinsicht nicht so viel zu erwarten sein wird und das wird in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, manche Katholiken, manche Christen auch enttäuschen. Da muss man, glaube ich, nüchtern und klar sein. Dann bin ich überzeugt, dass das Thema Gerechtigkeit, Einsatz für die Armen, die Frage der Güterverteilung auf der Welt, auch Fragen der Ökologie, Fragen der Friedensethik, der friedlichen Weltordnung, dass er die setzt, gesetzt hat, weitersetzen wird und dass auch diese nochmal in der Kirche stärker sich verankern und Fuß fassen und durchgreifen. Davon bin ich überzeugt. Das kommt langsam, langsam. Die Kirche ist eine alte, altehrwürdige Institution, die viel Zeit braucht, um sich irgendwie zu entwickeln. Aber ich bin überzeugt, dass da etwas greift und weitergeht. Auch dahinter wird die Kirche nicht mehr ganz zurückkehren können. Und der letzte Punkt, dieser Papst hat eine neue Begeisterung bei vielen Menschen für die Kirche geweckt, jungen Leuten, älteren Leuten, Kirchenleuten, nichtkirchlichen Leuten, selbst bei Christen anderer Konfessionen. Das ist in Deutschland etwas weniger als anderswo. Deutschland auch, klar, aber in anderen Ländern noch mehr. Und diese neue Begeisterung gehört vielleicht zu dem nachhaltigsten, was er wirkt in der Kirche. Auch da ist, glaube ich, ein Aufbruch und eine Bewegung, die sicher weitergehen wird. Damit bin ich am Ende meiner Ausführungen erst einmal und danke Ihnen fürs Zuhören. Und jetzt können wir gerne etwas ins Gespräch und in die Diskussion kommen.